Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers. 1860 München, Greuther Fürth, Hoffenheim und der FC Ingolstadt waren seine Stationen in Deutschland. Dann ist er in Anführungsstrichen ausgewandert. Olla nach Kolumbien an den A-Lizenz-Coach aus Passau, Bayern, Fabian Träger. Hallo Fabian.
Ja, schönen guten Abend nach Deutschland. Hallo, servus.
In der Academia Alemana de Futbol in Popayán, gegründet von Deutschen, arbeitest du, der Verein. Der hat nur eine Mannschaft, das ist das Besondere, die U17, in der die besten Nachwuchsspieler der Region kicken. Mit einem großen Traum, Fabian, Fußballprofi in Europa zu werden. Der SC Freiburg hat bereits ein paar Spieler von euch zum Probetraining eingeladen und einer hat es tatsächlich auch geschafft, Profi zu werden. Lucho, der kickt seit Januar 2021 bei Österreichs Meister RB Salzburg. Klingt wie ein sehr spannendes Projekt. Was war vor deinem Dienstantritt der größte Reiz für dich an diesem Job in Kolumbien?
Also der größte Reiz war erstmal natürlich, ich war 2016 das erste Mal auf Reisen unterwegs in Südamerika, unter anderem auch in Kolumbien, einen Monat unterwegs mit dem Rucksack. Und seitdem hat mich das Land Kolumbien irgendwie nicht mehr losgelassen. Als ich dann die Stellenanzeige online gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, das passt ja perfekt für mich. Der größte Reiz war, einfach mal im Ausland zu leben. Also ich habe zwar mal in Österreich gelebt, ein halbes Jahr, aber das ist jetzt als Niederbayer nicht gerade das Ausland. Und deswegen auch, der Reiz bestand einfach auch darin, eine neue Sprache kennenzulernen, mal im Ausland zu leben. Viele Dinge, ne? Also genau.
Ja, und dann hast du dich beworben. Der DFB hatte die Stelle ausgeschrieben, richtig? Wie lief so der Prozess?
Ja, es war gerade Lockdown in Deutschland. Es war Sommer ich glaube Mai, Juni. Wir konnten nicht wirklich trainieren beim FC Ingolstadt. Da war ich noch als U21 Co-Trainer angestellt. Und da war schon klar, dass es dann auch nicht weitergeht, weil die erste Mannschaft nicht aufgestiegen ist in die zweite Liga und damit man auch ein bisschen kürzer treten musste mit der U21. Und deswegen war es auch klar, dass ich nicht in Ingolstadt bleiben werde. Und habe ich einfach online zufällig diese Stellenanzeige gefunden, habe angeschrieben, habe den Daniel Neumüller, meinen Vorgesetzten angeschrieben, habe gesagt, hey, euer Projekt klingt wahnsinnig spannend. Ich habe total Interesse. Ich weiß auch nicht, ob ihr jetzt gerade jemanden sucht, weil das Stellenprofil war vom Januar. Ich habe erst im Juni angeschrieben. Aber wenn mal irgendwann der Zeitpunkt wäre, dass ihr jemand suchen würdet, viel Konjunktiv, dann meldet euch, weil ich einfach großes Interesse habe. Und zwei Tage später kam tatsächlich eine Rückmeldung, dass zwar jetzt gerade alles stillsteht, aber sie fürs neue Jahr eben wieder planen. Und wenn alles gut läuft, sie fürs neue Jahr einen Trainer auch brauchen, weil es dann wieder weitergeht. Aber im Juni, Juli letzten Jahres wusste ja niemand so recht, wie es überhaupt weitergeht, jetzt nicht nur im Fußball, sondern grundsätzlich.
Und wenn man dann den Schritt nach Südamerika macht, was sind am Anfang so die allergrößten Hürden, die du überspringen musstest?
Die größte Herausforderung war und ist auch jetzt noch, aber nicht mehr so sehr, die Sprache natürlich, ne? Ich wusste dann zwar schon 3-4 Monate davor, dass ich nach Kolumbien gehen werde, habe dann auch ein paar Spanischstunden genommen, dreimal in der Woche, in Regensburg, aber letztendlich, du kommst dann da an in Kolumbien und dann stehst du da vor 20 Jungs das erste Mal und dann bringen dir die paar Spanischstunden auch nicht mehr viel. Also die Jungs kommen von der Pazifikküste, kommen von der Karibikküste, die haben dann einen Slang drauf. Das ist dann nicht das Spanisch, das man von der Lehrerin bekommen hat. Und dann, das war schon die größte Herausforderung von Anfang an. Und ist es auch jetzt noch, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin jetzt 7 Monate hier und es ist schon wesentlich leichter geworden.
Und in Sachen andere Länder, andere Kulturen, was war der erste Aha-Effekt, wo du gedacht hast, ui, das ist ja hier ganz anders als in der bayerischen Heimat?
Wenn wir jetzt im Fußballbereich bleiben oder so, waren ja jetzt die ersten Monate, hatte ich ja eigentlich jeden oder Das war natürlich erstmal das Hauptziel, dass ich da alles regel jetzt am Fußballplatz und privat, das kommt danach. War es natürlich so, die Pünktlichkeit der Jungs, ne? Das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil, dem man sich jetzt gerne bedienen kann, aber es ist halt letztendlich wirklich so gewesen, ne? Die Jungs trudeln dann irgendwann ein, um eine halbe Stunde vor Training ist Treffpunkt, der letzte kommt um drei Viertel, eine Viertelstunde vor oder 10 Minuten vor Trainingsbeginn und da halt einfach auch klare Regeln zu setzen, die es davor zwar schon in der Akademie gab, aber durch das Jahr Pause, durch Corona bedingt, war das auch für viele Jungs einfach auch wieder neu und ja, da einfach eine gewisse Struktur und Disziplin reinzubekommen, das war schon anders als in Deutschland, weil du, ja, wenn du in einem NLZ arbeitest, eine U15 trainierst, eine U17, was weiß ich, dann sind die Jungs ja schon gewisse Regeln gewohnt und gewisse Gepflogenheiten. Und ja, deswegen war das jetzt erstmal die größte Herausforderung, einfach Disziplin in die Gruppe zu bringen.
Und wie kriegst du das? Indem du sagst, ihr trefft euch eine Stunde vorher? Oder hast du wirklich dahin bekommen, dass die dann irgendwann auch alle exakt on time, eine halbe Stunde vorher da waren? Oder muss man sich so ein bisschen austricksen?
Das wäre tatsächlich eine gute Idee, ja. Der Kolumbianer ist tatsächlich so, wenn du sagst, du triffst dich um 19 Uhr, dann wird um 19:30, 20 Uhr eingetrudelt privat. Deswegen wäre das tatsächlich ein guter Trick. Nee, aber bei uns ging es dann einfach, ja, geht es einfach darum, dass wir gewisse Regeln haben, gewisse Vorstellungen als Akademie. Und ja, das Ziel der einzelnen Spieler ist es eben, Fußballprofi zu werden, ob es jetzt Europa ist oder Lateinamerika oder was auch immer. Und da, ja, das gehört einfach auch dazu, diese gewissen Dinge zu lernen und anzunehmen. Und da, ja, da musst du immer wieder reden, da musst du aber halt vor allem auch konsequent sein. Also das ist das Allerwichtigste.
Wie ist die Struktur der Mannschaft? Also ihr arbeitet in einem Internat. Die sind also, die Jungs, den ganzen Tag mit euch zusammen, Schule und ja, und auf dem Fußballplatz natürlich vormittags immer. Sind aber auch viele, viele Arme mit wirklich aus ärmlichen Verhältnissen kommend, oder? Wie ist so die Struktur, die soziale Struktur innerhalb deiner Mannschaft?
Ja, also da unsere Jungs, die meisten Jungs eigentlich, also es kommt fast keiner aus Popayán, wir haben insgesamt 22 Mannkader. Und das sind 2 aus Popayán. Der Rest kommt eigentlich von der Pazifikküste oder von irgendwelchen kleineren Dörfern im Bundesland Cauca, wo Popayán jetzt auch liegt. Und ich glaube schon, dass die Jungs fast alle eigentlich der Großteil der Jungs den gleichen Background haben, kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Klar, der eine oder andere aus Popayán, dem geht's vielleicht, oder haben die Eltern vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Möglichkeiten, aber so grundsätzlich der Background ist bei den meisten einigermaßen ähnlich.
Das ist ja dann so ähnlich wie bei Afrikanern, die es vielleicht dann in die Top 5 Ligen schaffen. Wenn die dann einen Haufen Geld verdienen, die versorgen ja dann auch ganze Dörfer dann in ihrer afrikanischen Heimat zum Beispiel. Spürst du davon auch was, dass die Jungs vielleicht auch schon mit 15, 16, 17 Jahren ordentlich Druck haben, weil von ihnen irgendwie erwartet wird, ja komm, werd Fußballprofi, verdien Millionen und dann ja, sorgst du für uns alle?
Also das ist auf jeden Fall mal tatsächlich so bei uns auch. Es gibt ein Dorf in Cauca, das ist Guachiné, da kommt unter anderem auch Jerry Mina her, der jetzt beim FC Everton auch spielt. Das ist so ein Dorf, ziemlich bekannt für wirklich sehr, sehr viel talentierte Fußballer. Wir haben auch jetzt im Moment, glaube ich, 3 Jungs aus Guachiné, unter anderem Lucho, der jetzt nach Salzburg gegangen ist, der kommt auch aus Guachiné. Und der hat zum Beispiel, Jerry Mina hat jetzt einen ganzen Sportkomplex anscheinend da in Guachiné gebaut. Also das ist auf jeden Fall hier auch so, dass du mit dem Gehalt dann die ganze Familie ernährst und durchfütterst. Und die Familie wird natürlich in Kolumbien oder in afrikanischen Ländern anders definiert als bei uns in Deutschland. Da ist die Familie gleich mal bei 50 oder 100 Leuten. Den Druck machen sich die Jungs aber, glaube ich, auch selber. Ob der jetzt auch von außen kommt, kann ich gar nicht so sagen, weil ich jetzt auch wenig Kontakt habe zu den Eltern jetzt, aber die Jungs machen sich schon selbst den Druck auch, weil sie wissen, dass es eigentlich so deren einzige Möglichkeit, die finanzielle Situation auch zu ändern.
Weil das ist ja schon ein anderer Druck, das ist ja keine Frage. Wenn du weißt oder von dir erwartet wird, du musst irgendwie ein ganzes Dorf, vielleicht 50 bis 100 Leute dann noch versorgen, ist das ein anderer Druck, als wenn du als 15-, 16-Jähriger in einem NLZ in Deutschland spielst, wo du vielleicht ein bisschen Ergebnisdruck hast und auch irgendwie den Druck, vielleicht aus dem Elternhaus Profi werden zu wollen. Aber das ist ja alles ja Jammern auf hohem Niveau, Druck auf hohem Niveau. Da hast du aber noch nicht so wirklich was gespürt, dass ja, dass das ziemlich eine ziemlich große Bürde ist für deine Spieler.
Naja, wie gesagt, die Jungs wissen auf jeden Fall, es ist die einzige Möglichkeit, rauszukommen aus der finanziellen Situation oder aus der finanziellen Not. Und ja, es ist natürlich was anderes in Deutschland, wenn es mit dem Fußball nicht funktioniert, dann kannst du deine Ausbildung machen, deine Lehre, dein Studium, wie auch immer. Klar, das ist ganz was anderes. Und deswegen ist es natürlich auch jetzt... Ja, wir hatten jetzt den Fall, wir mussten einem Spieler dann auch sagen, dass es nicht mehr weitergeht bei uns in der Akademie. Das ist ja immer so am Ende des Jahres auch dann so in den Jugendakademien die schwere Aufgabe eines Jugendtrainers, den Jungs zu sagen, die, bei denen es vielleicht nicht weitergeht, die sich dann einen neuen Verein auch suchen müssen. Und ja, hier ist es natürlich so, wenn du deinem Spieler sagen musst, dass es bei uns nicht weitergeht, dann muss der oftmals einfach ins Dorf zurück und ja, hat dann vielleicht 2-3 Mal in der Woche ein Training mit im Dorf, aber letztendlich ist da nicht mehr viel. Und das ist natürlich dann schon extrem hart, wenn du den Jungs noch härter, würde ich jetzt mal sagen, als in Deutschland. Weil wenn du bei 60 München, hab ich viele Jahre gearbeitet, wenn du sagst, wenn du dann im U15-Spieler sagst, es geht nicht mehr weiter, naja, dann kann er zu Rosenheim gehen, dann kann er zu Unterhaching gehen, was weiß ich. Das ist halt hier nicht so, ne? Und deswegen sind das schon immer sehr, sehr harte Entscheidungen und auch harte Gespräche, die man führen muss.
Wie sieht so eine klassische Woche bei euch eigentlich aus?
Ja, das ist schon mal eine gute Frage. Die klassische Struktur, die gab es bisher bei uns eigentlich noch nicht, weil wir jetzt in den letzten 3 Monaten oder ja 3 Monaten Ligaspiele hatten und das eigentlich... Ja, 2 Spiele in einer Woche, teilweise sogar 3. Der Fußballverband wollte die ganzen Spiele schnellstmöglich unterbringen, da die Saison relativ spät begonnen hat. Eigentlich hätte sie im März beginnen sollen. Sie hat dann letztendlich im Juni begonnen oder im Juli sogar begonnen. Und der Verband wollte dann eben die Anzahl der Spiele in geringeren Zeitraum eben durchbringen. Und deswegen gab es jetzt so eine klassische Woche, mit 4-5 Trainingseinheiten und am Ende der Woche dann ein Spiel, Wettkampf. Das gab es bei uns bisher noch nicht. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger wieder. Und ja, jetzt schön langsam können wir mit der normalen Woche wieder anfangen. Ne? Mit der normalen, Anführungszeichen, Trainingswoche.
Ja, normal würde heißen Vormittagstraining, nachmittags Schule, genau. Richtig?
Also, ja. Nee, also es ist so bei uns. Wir trainieren täglich immer um 10 Uhr vormittags. Meistens dann immer so 1,5-2 Stunden, je nachdem. Und dann gehen die Jungs wieder in ihr Internat zurück, gibt's Mittagessen. Nachmittags haben die Jungs dann, ja, die älteren Jungs, die U17 und U16 Spieler, die gehen dann 2-mal in der Woche ins Fitnessstudio, 1 Stunde und ja, trainieren dort. Und abends ist dann die 2-stündige Schule, da kommt ein Lehrer vorbei und unterrichtet da, aber das kann man natürlich mit einer Schule in Deutschland nicht vergleichen.
Eben, dann ist nämlich auch nicht verwunderlich, das, was du gesagt hast, unterstreicht das Ganze ja nochmal, dass der Lebenstraum platzt und dass es eigentlich keine anderen Möglichkeiten gibt, für die Jungs eine Ausbildung zu machen, wenn du auch gerade mal nur 2 Stunden am Tag was lernst und dann vielleicht was anderes dann auch beigebracht zu bekommen. Ja, das ist schwierig. Zahlen die fürs Internat oder sind das alles Stipendien oder wie läuft das finanziell für die Jungs, wenn die aus so ärmlichen Verhältnissen kommen?
Nee, das, also die Jungs müssen nichts zahlen. Das übernimmt natürlich die Akademie. Das wäre auch bei vielen Familien überhaupt nicht möglich, ne? Also da kommen tatsächlich Jungs zu uns auch zum Probetraining. Jetzt als Beispiel war jetzt wieder, der trainiert jetzt gerade bei uns mit, der kommt aus Buenaventura, auch an der Pazifikküste eine Stadt. Und der kommt zu uns und am ersten Tag frage ich dann ja, wo hätte eigentlich der Junge da sein sollen? Wo ist er denn? Er ist nicht da. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass er nicht ins Training mitgekommen ist, weil er keine Schuhe hatte und auch sich nicht getraut hat zu sagen, dass er keine Kickschuhe hat, ne? Und weil er auch, ja, die kommen dann zu uns mit 14, 13, 14, 15 Jahren, sind natürlich auch ziemlich schüchtern und zurückhaltend. Und dann ja, trauen die sich natürlich auch nicht zu sagen, dass sie keine Kickschuhe haben. Und das sind halt Dinge, ja, da bleibt ja immer wieder die Spucke weg bis aufs Neue. Das sind einfach Dinge, die man halt aus Deutschland so nicht gewohnt ist.
Was machst du dann? Du musst aus der privaten Tasche dann dem Jungen Schuhe kaufen oder wie verfahrt ihr da?
Ja, also das übernimmt dann schon die Akademie. Also da gibt es dann schon finanzielle Ressourcen, damit die Jungs auch dann mit Kickschuhen auflaufen.
Ihr spielt in der höchsten Jugendliga gegen den Nachwuchs der Profivereine. Wie ist eigentlich so das Niveau im Vergleich zu Deutschland?
Ja, also ich würde mal sagen, jetzt im rein taktischen, individuellen, mannschaftstaktischen Bereich, gruppentaktischen Bereich, ist das Niveau, kann man das auf jeden Fall nicht vergleichen jetzt mit einer U17-Bundesliga. Da erkennt man schon noch extrem viele Defizite auch, aber ich würde jetzt mal sagen, im individuellen Bereich, im individuellen Leistungsbereich der einzelnen Spieler gibt es hochinteressante Talente, jetzt nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Mannschaften, die aber halt einfach auch ja wenig ausgebildet werden, das muss man schon mal sagen, ja, und das aber ja, also jetzt genau den Vergleich zu ziehen ist schwierig, aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal das Erste, was ich so sagen kann.
Logische Anschlussfrage dann, wie sieht euer Training aus? Wo haben die Spieler ja vielleicht sich am meisten ja überrascht gefühlt, als sie dann gewisse Trainingsinhalte mit euch erstmals überhaupt gemacht haben, weil das komplettes Neuland für die Jungs war?
Wie sieht das Training bei uns aus? Grundsätzlich ist es so, wir sind zwar offiziell eine U17-Mannschaft, wir haben, wie gesagt, 22 Jungs, aber davon haben wir einen U13-Spieler, drei U14-Spieler, vier U15-Spieler und der Rest ist U16 und U17-Spieler. Das heißt, wir haben es nicht so, wie man es jetzt gewohnt ist aus dem NLZ, dass du da mit einer Jahrgangsstufe trainierst. Und deswegen ja, teilen wir die Gruppen oft auf, trainieren in kleineren Gruppen, weil ja, aber es ist natürlich schon auch so, wir versuchen viel in kleineren Gruppen zu trainieren, aber grundsätzlich ist ein jahrgangsgerechtes Training für alle Spieler tagtäglich halt einfach auch nicht möglich. Es ist schwierig, es ist eine große Herausforderung, einen U14-Spieler und einen U17-Spieler unter einen Hut zu bekommen tagtäglich, ne? Und da gibt's dann auch Trainingseinheiten, die sind dann vielleicht für den U14-Spieler nicht gerade so gerecht oder werden dem nicht so gerecht wie jetzt für den U17-Spieler. Das ist einfach so, ne? Das ist so bei uns.
Das ist ja auch der Reiz, so wie früher auf dem Bolzplatz. Der 14-Jährige muss mit dem 17-Jährigen spielen und der Kleine setzt sich dann vielleicht durch, weil er technisch besser ist. Das heißt, welche Inhalte ganz konkret trainiert ihr dann, wenn ihr schon so eine Herausforderung habt?
Ja, also grundsätzlich immer ein Thema ist erster Kontakt, halboffene Stellung, Schulterblick, Passspiel mit beiden Beinen, erster Kontakt in die Bewegung. Ja, das sind Dinge, die wir natürlich tagtäglich trainieren, weil da kommen Jungs aus den Dörfern, die haben natürlich von sowas noch nie etwas gehört, ne? Genauso ist es, als ich ankam, haben wir, glaube ich, die ersten 3-4 Wochen nur Spielformen eigentlich mit Umschaltverhalten auch gemacht, weil die Jungs es gewohnt sind, na, wenn die einen Ball verlieren, dann bleiben die halt stehen, ne? Und dann wird vielleicht noch über den Mitspieler geschimpft, aber da gibt's kein Umschaltverhalten, wie wir das kennen, ne? Und ich habe dann eigentlich schon versucht, das eigentlich in fast jedem Tag irgendwie mit einzubauen, das Umschaltverhalten. Wir haben dann selbst sogar im Court, wenn wir mal 5-5 gespielt haben, war es dann so, wenn ein Tor erzielt wird, muss ich trotzdem zur Mittellinie zusammenkommen im Sprint und nicht abklatschen. Einfach dieser Umschaltgedanke, ne? Der war bei uns die ersten Wochen eigentlich immer präsent. Und das läuft jetzt schon viel, viel besser als zu Anfangs noch. Ja.
Wie würdest du die Chancen einschätzen, wie viele es eigentlich immer so pro Jahrgang oder pro Jahr schaffen können? Ist das einer pro Jahr, der das schaffen kann? Weil wenn man, du hast lange im NLZ gearbeitet, von allen Spielern, die im NLZ sind, in den Bundesliga-Vereinen, schafft es einer von 1000. Bei euch?
Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, die Akademie gibt es jetzt seit 5 Jahren. Durch Corona bedingt war ja jetzt 2020 eigentlich kein Fußball. Und deswegen muss man sagen, das Niveau in der Akademie ist ja jetzt auch in den letzten Jahren gestiegen, ne? Also laut meinen Chefs war das natürlich am Anfang, ne, da 2017 noch ein bisschen anders als jetzt. Also das Niveau der einzelnen Spieler ist jetzt natürlich höher. Wenn du die Jungs 2-3 Jahre am Hof hast, kannst du die natürlich viel besser ausbilden. Die andere Frage ist, was heißt geschafft? Ne, heißt es geschafft, wenn ich nach Europa komme? Oder heißt es auch geschafft, wenn ich vielleicht in Kolumbien in der ersten, zweiten Liga spiele? Also selbst wenn ich in Kolumbien in der zweiten Liga spiele, verdiene ich ein paar hundert Euro. Und ja, das Durchschnittseinkommen in Kolumbien, ich weiß gar nicht, zwischen 200 und 400 Euro. Also dann kannst du davon auch schon leben. Ne? Und ja, wir haben jetzt zum Beispiel 8 Jungs, die jetzt im neuen Jahr rauskommen oder am Jahresende rauskommen. Und ja, ich hoffe mal, dass es von den 8 vielleicht 5 schaffen, dass die einen Profivertrag unterschreiben. Ob das jetzt in der zweiten kolumbianischen Liga ist oder in Europa, sei mal dahingestellt. Aber ja, selbst das ist ein Ziel. Ne? Selbst dann hat man es aus meinen Augen ja erstmal schon mal ein bisschen geschafft.
Ja. Gibt es irgendeine Besonderheit, irgendwas, was man eben mit Südamerikanern anders trainieren, anders machen kann als NLZ-Trainer in Deutschland? Weil du hast gesagt, zum Beispiel, dass denen Jungs erstmal Disziplin beigebracht werden muss, dann müsst ihr viel Umschaltspiel machen. Gibt es auch was, wovon man als deutscher Trainer da massiv profitieren kann vom Trainieren von Südamerikanern?
Ich will es jetzt nicht über einen Kamm scheren, Verallgemeinerungen, auf die stehe ich jetzt nicht so, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Motivation, die intrinsische Motivation jedes Einzelnen ist einfach schon, habe ich das Gefühl, schon extrem groß, also ist schon vorhanden. Die Jungs wissen einfach, dass es, wie wir schon vorher gesprochen haben, es gibt nicht den Weg, den zweiten oder dritten Weg oder dass du eine Ausbildung machst, wie auch immer, das gibt's halt hier nicht. Die Jungs wissen, es gibt die Möglichkeit, Fußballprofi zu werden und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich wieder zurück. Und deswegen glaube ich, oder habe ich schon das Gefühl, dass den Jungs das bewusst ist und dass die Jungs auch tagtäglich hart dafür arbeiten wollen, von sich aus. Ja, und ja, das würde ich sagen, ist jetzt schon mal der Unterschied, weil in Deutschland gibt's ja dann doch immer wieder auch die Jungs, die dann sagen, nee, Fußball ist doch nichts für mich, ich mach doch lieber eine Ausbildung, mach doch ein Studium, vollkommen legitim, um Gottes Willen. Aber das gibt's halt hier nicht, ne? Und deswegen, für die Jungs gibt's nur Fußball, nur das eine, nur den Fokus tagtäglich. Und dadurch, dass die Jungs auch dieser schulischen Belastung jetzt nicht so ausgesetzt sind wie bei uns in Deutschland, ne? Ich hab's ja auch mitbekommen in den NLZs. Wenn die Jungs bis 16 Uhr in der Schule sind, dann der Hausaufgabenbetreuung, dann um 17 Uhr, 17.30 Uhr ist Training, dann kommen sie nach Hause, dann müssen sie noch ein Referat vorbereiten und dann sind sie um 21.30 Uhr im Bett und müssen am nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufstehen. Das haben die Jungs halt hier einfach nicht, ne? Und die können sich einfach viel mehr auf den Fußball konzentrieren. Ich sage jetzt nicht, dass das besser ist, um Gottes Willen, aber es ist halt Realität bei uns, ne? Und es ist so. Und deswegen, ja, das ist schon ein Unterschied zu Deutschland.
Ja, genau, die deutschen NLZ-Spieler, die müssen einfach auf viel mehr verzichten. Ne? Da wird immer davon gesprochen, genau das, was du gerade aufgezählt hast. So lange Schule und dann noch Training und nach dem Training noch was vorbereiten und dann eigentlich nur 5-6 Stunden schlafen und am nächsten Tag der gleiche Ablauf. Das ist dann bei euch offensichtlich genau das Gegenteil, dass man sich da ja mit weniger Druck noch mehr auf den Fußball konzentrieren kann. Ja. Was war denn eigentlich der Grund, warum deine Chefs die Akademie gegründet haben? Wie kam es dazu? Was haben die Jungs dir erzählt?
Ja, der eine Chef von mir, Ingo Marweis, der ist schon ein bisschen älter, Mitte 50, und der war schon seit mehreren Jahren eigentlich als Scout in Südamerika unterwegs für verschiedene Vereine, aber auch für Agenturen. Und ja, durch Zufall hat er sich dann mit meinem anderen Chef, der ein bisschen jünger ist als ich sogar, getroffen, sind beide eben aus der gleichen Region. Und ja, dann kam die Idee irgendwie, ja, sie haben sich darüber unterhalten, ja, man könnte doch, die Idee von Ingo Marweis war eben dann immer, wir suchen die Jungs und schicken die dann nach Europa, dann haben die das ein, zwei Mal gemacht, dann haben die aber gemerkt, naja, die Jungs einfach von der Küste, vom Bolzplatz nach Europa zu schicken, da ist halt doch noch ein großer Unterschied. Besser wäre es einfach, wenn wir die Jungs sammeln irgendwo und dann tagtäglich trainieren und dann ausbilden und dann, wenn sie 18 sind oder mit 17, 18 dann nach Europa bringen. Das war so die Idee und so entstand dann die Akademie aus ja, ganz schnell zusammengefasst. Aber ich glaube, das ist eine längere Geschichte und bei dem einen oder anderen Bierchen kann man das dann ein bisschen besser ausschmücken. Genau.
Wie ist dein Eindruck? Wie ist das Standing der Akademie in Kolumbien?
Ja, also die Academia Alemania, die Deutschen, Los Alemanes, die sind bekannt in ganz Kolumbien mittlerweile. Auch jetzt durch den Transfer von Lucho, der natürlich durch alle Medien ging in Kolumbien. Ja, und wir sind jetzt auch in dieser Saison bisher sehr erfolgreich. Ja, wir haben uns in unserer Gruppe als Erster qualifiziert für die Finalrunden. Ja, also man kennt die Akademie, ich denke, dass man auch einen Respekt vor uns hat, und ja, also man kennt uns.
Kriegst du auch ein bisschen mit, wie eure Gegner arbeiten, also die Nachwuchsteams der Profimannschaften, wie da in den, in Anführungsstrichen, NLZs in Kolumbien gearbeitet wird?
Ja, bekommen wir natürlich schon einigermaßen mit. Ne? Wir spielen ja am Wochenende gegen die Jungs, dann gegen die Mannschaften. Und was einfach auffällig ist, was ich am Anfang schon erwähnt habe, dass das individualtaktische, wie verhalte ich mich jetzt im 1-gegen-1, aber auch das Mannschaftstaktische nicht so vorhanden ist jetzt, wie wir es aus Deutschland kennen. Und auch die Spielphasen jetzt, Umschaltverhalten, ne? Umschaltverhalten nach Ballgewinn oder nach Ballverlust findet selbst bei den Profiklubs wie jetzt Deportivo Cali oder so nur kaum statt. Also das würde ich jetzt schon auch sagen, das hebt uns jetzt auch von anderen Mannschaften dann auch ab, das Umschaltverhalten. Ne? Wir versuchen dann schon auch bei Ballverlust ins Gegenpressing zu gehen. Wir versuchen den Ballverlust, ja, dass wir nicht überrascht werden von dem Ballverlust, weil es gehört eben zum Spiel dazu, sondern dass wir auch Nachrücken zuordnen und auch eine Kontersicherung haben und dann eben auch aggressiv ins Gegenpressing gehen, was jetzt in Deutschland wahrscheinlich jeder Jugendtrainer sagt, was er gerne möchte, aber was eben in Kolumbien dann doch auch sehr viel Neues ist. Und diese Umschaltphasen, die gibt es wenig in Kolumbien, und wenn dann jetzt Umschaltverhalten nach Ballgewinn in die Offensive, wird dann eher individuell gelöst, als dass es irgendwie nach einem Plan aussieht.
Ja, wenn du übers Training sprichst, eine Frage stellen wir allen Fußballlehrern oder A-Lizenz-Coaches wie dir. Was ist die härteste Trainingsübung in deinem Repertoire? Ich glaube, auch ihr müsst die Jungs mal schleifen. Was ist so das Härteste, was du im Repertoire hast?
Naja, grundsätzlich ist ja eine Übungs- oder eine Spielform erstmal eine Hilfestellung dafür, dass ich irgendwelche Schwerpunkte rüberbringen kann. Ne? Ist ja nur eine Hilfestellung, mehr nicht. Also ich denke, ich kann jetzt jegliche Umschaltübungen, Spielformen, wo es ums Umschaltverhalten so gestalten, dass es zum Schluss ziemlich wehtun kann. Ne? Aber jetzt eine gewisse Einheit ad hoc kann ich das jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber ich kann bestimmt ein bisschen was aus dem Ärmel zaubern, so ist es nicht.
Und aus den NLZs, aus deiner Zeit in Bayern, ist dir da noch so eine Schweineeinheit bewusst? Also Klopp hat es mal so genannt, also so eine, die einmal die Saison kommen muss, wo die Spieler wirklich den inneren Schweinehund überwinden müssen. Gibt es da eine, die du in Erinnerung hast, die du vielleicht als Spieler machen musstest oder die du auch als Trainer vielleicht mal mit den Jungs hast durchziehen müssen oder wollen?
Gut, also ad hoc fällt mir jetzt gerade nicht diese eine Übungsform ein, aber klar, es gibt auch, auch bei mir gibt es mal Straftrainingseinheiten, na, wenn das und das nicht funktioniert, und dann werden zwei Hütchen aufgestellt, 25 Meter gegenüber, der Spieler hat einen Ball am Fuß und dann wird mit 100% zum anderen Hütchen getribbelt, 25 Meter im Sprint und wieder zurück, das sind dann 50 Meter und dann kommt der andere dran. Der macht das Gleiche, 25 Meter hin mit Ball, 25 Meter zurück und dann bist du wieder dran. Und das machen wir mal 25 Minuten. Das gibt's auch mal im Straftraining. Ja, das ist jetzt nicht, das freut mich dann auch nicht, wenn ich das machen muss. Aber das gehört auch einfach mal dazu, ne? Dass man die Jungs die Willensschulung auch voranbringt und vorantreibt. Ne?
7 Monate bist du jetzt in Kolumbien. Was glaubst du, was wird nach deiner Zeit in Kolumbien, könnte ja ein paar Jahre noch dauern, der größte Lerneffekt für dich als Trainer sein, den du dann vielleicht wieder mit zurück nach Deutschland nimmst?
Die Flexibilität. Also das ist auf jeden Fall das, wo ich, Ich war es so gewohnt, ne? Ich habe bisher nur in NLZs gearbeitet. Da hast du einen halben Platz mindestens zur Verfügung, teilweise einen ganzen Platz zur Verfügung, mit besten Bedingungen. Du hast alle möglichen Materialien, die du dir vorstellen kannst. Hier ist es einfach so, dass du, wie heute zum Beispiel, ne, du kommst zum Training. Ich habe, wie gesagt, wir haben in 2 Tagen ein Spiel in Bogotá. Wir wollten eigentlich heute in 2 Gruppen arbeiten, weil wir eben sehr viel Testspiele auch gerade da haben. Und ich wollte mit meinen Jungs fürs Wochenende dann eigentlich ja das Thema Herausspielen von Torchancen gegen den tiefstehenden Gegner durch trainieren. Und dann kommst du da am Platz und dann heißt es, na, der ist gesperrt. Du musst ausweichen, du musst auf einen anderen Platz. Die Jungs sind alle mit einem Taxi hergekommen. Dann stehst du eine halbe Stunde vom Training da, hast keinen Trainingsplatz. Dann ist mein Torwarttrainer erstmal woanders hingefahren. Und dann hat er so einen halben Platz, hatten wir dann letztendlich zur Verfügung. Und da musst du natürlich improvisieren, ne? Dann musst du gucken, was kann ich machen. Ich habe insgesamt 25 Spieler. Die Schwerpunkte so durchzubringen, wie ich sie eigentlich vorgehabt habe, war dann natürlich schwer, aber ich konnte dann doch durch Rondos vielleicht ein bisschen was wettmachen. Aber letztendlich, ja, muss man einfach tagtäglich improvisieren. Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt denke, wo ich auf jeden Fall am meisten mitnehmen werde und das mir sicherlich auch nicht schadet.
Und wenn du mit deinen Chefs vielleicht abends mal beim Bierchen an der Bar sitzt, was ist dann so die Anekdote, die eine, die man auch in 20 Jahren noch über den kolumbianischen Fußball oder die Kolumbianer sich erzählt?
Anekdote, naja, ich habe bestimmt jetzt schon, würde ich sagen, in diesen 7 Monaten viel erlebt. Ich war zum Beispiel im April, war glaube ich kurz nach Ostern, sind wir wollten wir zum Scouting nach Timbiquí. Timbiquí ist Luftlinie 100 Kilometer von Popayán entfernt. Gibt es keine Straßen hin, deswegen sind wir mit so einer Propellermaschine dorthin hingeflogen. Und dann waren wir beim Scouting eben 3 Tage. Freitag und Samstag waren dann die ganzen Turniere, die ganzen Spiele, na, wo du dann den ganzen Tag da sitzt und dir die Spiele anguckst. Sonntagabend war dann frei. Mein Torwarttrainer, der kommt aus Timbiquí. Und er wollte mir dann natürlich auch sein Dorf zeigen. Ne? Und das Dorf San José ist 1,5 Stunden mit so einem kleinen Lancha, mit so einem kleinen Boot entfernt von Timbiquí. Und dann sagt er, komm, am Sonntag, am freien Tag, da fahren wir dahin, stehen schon früh auf. Und dann fahren wir dorthin, das Dorf, und das will er mir zeigen. Und da ist dann auch noch ein Fußballspiel am Nachmittag, das können wir uns dann noch so angucken. Naja, dann sind wir mit diesem Lancha dahin gefahren und sein Bruder war auch dabei und 2, 3 Freunde noch. Und dann hatte sein Bruder eben, wir sind dann um 8 Uhr morgens losgefahren und sein Bruder hatte dann schon eine Flasche Rum dabei und hat dann sozusagen, wir sind dann losgefahren und alle Boote, die uns entgegengekommen sind, sind wir dann kurz stehen geblieben, haben mit dem angeprostet, ja, der Bruder hat dann jedem wieder einen Rum eingeschüttet, haben wir angeprostet und dann sind wir wieder weitergefahren, bis das nächste Lancha wieder angehalten hat. Nach dem 3. oder 4. Rum habe ich dann gesagt, Jungs, das geht nicht mehr, ne? Also es ist 8 Uhr morgens, ne? Gut, aber der Bruder hat das dann durchgezogen, ich weiß nicht. Ich glaube, uns sind, glaube ich, 10 Lanchas entgegengekommen, ne? Es war einfach schon ein Erlebnis und sowas wird man natürlich auch nie vergessen. Ne? Das war auch dann mal zu sehen, wie die Leute vor Ort dann auch leben und in Regionen zu kommen, auch wo der Tourismus eigentlich auch heute noch nicht hinkommt. Ne? Und das ist natürlich schon auch was sehr, sehr Schönes, dass man auch in Ecken kommt, die der Tourismus einfach noch nicht so entdeckt hat. Und das ist schon so eine Anekdote, so eine Geschichte, die ich so schnell nicht vergessen werde.
Weil du in diesen entlegenen Fleckchen was siehst, was so außergewöhnlich ist, was man als Touri eben nicht mitbekommt?
Naja, letztendlich ist ja immer das Problem, dass der Tourismus diese Orte zerstört, die der Tourismus auch selbst sehen möchte. Na, ich als Tourist zerstöre ja den Ort in irgendeiner gewisser Weise, mache ich ja die Atmosphäre auch insofern ein bisschen kaputt, dadurch, dass ich da bin. Und diese... Ja, das Fern von der restlichen Zivilisation, solche Flecken zu sehen, das hat mich schon immer begeistert und das ist natürlich außergewöhnlich, wenn alle Leute dich auch angucken, weil sich halt fast oder sehr, sehr selten da ein Tourist hin verirrt, ne? Und das sind schon Dinge, die ich natürlich jetzt ohne diesen Job auch nie so erleben würde und diese Orte nie so entdecken würde.
Und ein Fazit ist unter anderem eben auch der Bayer, der mit einem zünftigen Weißwurst-Frühstück, ne, mit Brezen, mit Weißwurst und mit einem Weißbier eigentlich aufgewachsen ist, der wird trinkfest, weil er in Kolumbien morgens um 8 schon rumsaufen muss.
So ist es.
Ja, wunderbar. Dann wünschen wir dir noch eine ganz, ganz wunderbare Zeit in Südamerika. Herzlichen Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Ganz kurzer Ausblick, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Hab keinen Karriereplan oder das find ich ganz, ganz schreckliche Begrifflichkeiten. Ich möchte einfach weiterhin als Fußballtrainer arbeiten. Ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben und möchte vom Fußball leben können. Und wo das dann in 5 Jahren ist, keine Ahnung.
Dann auf jeden Fall alles Gute. Als Fußballkommentator ist es verpönt, Wortspiele mit dem Namen des Gegenübers zu machen oder der Spieler zu machen dann auf dem Platz. Jetzt passt es aber. Also im Kopf des Trainers müssen wir sagen, das war im Kopf des Trägers. Also herzlichen Dank, lieber Fabian, dass wir dir in den Kopf des Trägers gucken durften. Alles Gute in Kolumbien. Viel Spaß und noch viele weitere Talente, die ihr ausbildet und vielleicht zu uns nach Europa schickt, die wir dann in der Champions League sehen und ich dann kommentieren darf. Das wäre cool. Danke.
Ja, auch vielen herzlichen Dank und liebe Grüße nach Deutschland. Ciao, ciao.
Merci. Servus. Ja. Hasta luego. Bye, bye. Tschüss. Danke.